Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS. Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS. Diese Folge von Finance al dente wurde vor dem Militärschlag gegen den Iran aufgenommen. Aktuelle Einschätzungen dazu findet ihr auf dws.com. Ciao Finanzragazzi, ciao Enzo.
Ciao Jacqueline.
Du kommst gerade unmittelbar aus einem Meeting, nämlich aus unserem CIO-Day. Das heißt, unsere Investment-Experten haben sich mit dir zusammengesetzt. Ihr habt die Köpfe zusammengesteckt und habt euch ausgetauscht, um die Marktmeinung der DWS jetzt nicht neu zu definieren, aber zu gucken, ob unsere Standpunkte noch stimmen, wie ihr die Märkte bewertet und was man so erwarten kann für die nächsten 12 Monate. Wie war's? War's spannend?
Ja, es war sehr spannend. Ich meine, mein Gott, das haben wir für einen Jahresstart gehabt. Ist ja extrem viel passiert in den ersten beiden Monaten. Und wie du zu Recht sagst, wir haben ja so 12 Monate rollierend. Also einmal im Quartal und jetzt also war die Prognose für Ende März. Wir hatten ja die letzte war ja für Ende Dezember. Und ja, es gab doch einige Diskussionen. Das Interessante ist aber, die Prognosen haben sich am Ende trotz vieler Diskussionen eigentlich dann doch nicht so stark geändert.
Okay. Hol uns mal ein bisschen hinter die Kulissen. Gibt's da richtig Beef? Also gibt's dann richtig so, der eine sagt, nee, sehe ich überhaupt nicht? Oder ist das dann schon immer eher am Ende gelassen?
Also man muss sagen, es gibt natürlich viel Vorbereitung. Also in den jeweiligen Anlageklassen wird dann vorher schon viel diskutiert. Mhm. Und dann wird auch viel Challenge und wird über einige Prognosen diskutiert. Und was dann passiert ist, am Ende kann jeder nochmal in der Runde ein paar Tage vorher sagen, mit den und den Prognosen bin ich nicht einverstanden. Das ist der Grund. Das heißt, man startet sozusagen ins Meeting, macht eine kurze Einführung und schaut dann eigentlich schon direkt in die Diskussionspunkte ein mit den jeweiligen verantwortlichen Portfolio-Managern.
Und wenn es jetzt dazu käme, dass ihr euch wirklich nicht einigen könnt. Jetzt bist du ja der Chef für Anlagestratege, dann sagst du.
Dann treffe ich die Entscheidung.
Genau, so ist das
richtig.
Dann. Ja? Und dann liegst du auch im Notfall falsch.
Genau. Und das kriege ich auch dann immer wieder schön aufs Brot geschmiert, wenn das so ist. Wenn ich richtig liege, dann lächle ich natürlich immer schön in diesen Meetings.
Sehr gut. Ja gut, und ehrlicherweise, also aus der Historie kann ich sagen, dass wir mit unseren Prognosen meistens gar nicht so schlecht liegen, historisch betrachtet. Also insofern scheint ihr ja doch eine Menge richtig zu machen, beruhigenderweise. Ich habe mir die Prognosen mal angeguckt und ich habe zum Beispiel gesehen, dass ihr bei Deutschland ein Wirtschaftswachstum, also ein Bruttoinlandsprodukt für 1,2 und oder, da bin ich ein bisschen verwirrt, 1,5% annimmt. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Also A, warum sind das zwei Zahlen? Mhm. Und B, letztes Jahr haben wir, glaube ich, 0,2, 0,3 gehabt. Ja. Also es ist ein ziemlicher Sprung nach oben. Warum seht ihr das so positiv? Mhm. Also keine Krise quasi.
Also erstmal, warum haben wir zwei Zahlen? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Und zwar der Unterschied ist, also wir sind ja Makroökonomen, haben immer Ideen, wir wollen alles adjustieren, damit es vergleichbar ist. Ja, was man also macht ist, man adjustiert die Kalendertage, die gearbeitet werden.
Okay.
Also 1,2% Wachstum erwarten wir für nächstes Jahr in Deutschland, wenn wir die Kalendertage adjustieren.
Ja.
Jetzt ist aber 2026 ein arbeitgeberfreundliches Jahr, denn wir haben viele Feiertage, die aufs Wochenende fallen.
Ja, das ist mir leider auch schon aufgefallen zu meiner
und,
Unfreude.
Das ist deine Unfreude, aber die Wirtschaft freut sich, denn dadurch haben wir ein Wachstum, das dann bei 1,5% eben rauskommt. Mhm. Und jetzt, wenn man die Zeitung liest, die nehmen meistens die Zahl, also die würden jetzt in diesem Fall eher die unadjustierte Zahl nehmen, also 1,5%. Werden wir und die Bundesbank zum Beispiel eher die 1,2% nutzen.
Okay.
Was aber interessant ist, wir haben ja zurzeit auch viel Diskussionen über, ach, wieso will eigentlich der Kanzler, dass immer alle mehr arbeiten?
Ja.
Ist schon interessant zu sehen, dass in ein paar Tage, ich habe mir das mal aufgeschrieben, es sind am Ende 2,4 Tage mehr, dann doch 0,3% ausmachen.
Das ist richtig viel, ne?
Ja, wenn man bedenkt, Potenzialwachstum sehen wir bei 0,5% in Deutschland.
Mhm.
Also ich glaube jetzt, ohne das bewerten zu wollen, aber man sieht halt schon, da kann ein großer Effekt rauskommen. Und wieso sind wir deutlich höher als 2024, als 2025, Entschuldigung. Man sieht halt einfach, es wird Geld ausgegeben. Also diese Staatsausgaben, das Infrastrukturpaket, Verteidigung, wir haben ja immer wieder gesagt, das kommt jetzt. Und man sieht es auch ordentlich in den Zahlen.
Okay.
Und wie gesagt, 1,5% ist immerhin dreimal Potenzialwachstum. Das wird ordentlich.
Okay, also das ist ja für uns in Deutschland gute News eigentlich.
Das sind gute News. Ich werde aber nicht müde, immer wieder zu betonen, das sind gute News für die nächsten 2-3 Jahre.
Ja.
Wir müssen aber Reformen anpacken, damit eben das Potenzialwachstum von 0,5% hochgeht und wir eben nachhaltiger auch wachsen.
Okay. Lass uns mal über den großen Teich gucken. Da war ja auch wieder eine Menge los. Der oberste Gerichtshof hat die Zölle von Trump einkassiert. Ja. Dann hat er noch seine Rede gehalten zur State of the Nation. Und wenn ich die gehört habe, es fließt in den USA Milch und Honig. Es könnte besser nicht sein. Seht ihr das auch so?
Zum Teil ja.
Okay.
Also man muss ehrlicherweise
schon mal gut. Gesagt,
ja, doch, das ist also es kommt darauf an, was Milch und Honig in den USA ist, aber also wir sehen in den USA dann doch ein Wachstum von ca. 2,3% für 2026. Also
auch
man sieht auch
ja.
deutlich besser als in Europa. Mhm. Ja, da sind wir eher bei den 1,3. Ja. Und man muss sagen, Potenzialwachstum in den USA ist auch fast 2%. Also da kann man schon neidisch rüberschauen. Das ist immerhin fast viermal so viel wie in Deutschland. Ja, also schon ordentliches Wachstum. Ja, und das erwarten wir nächstes Jahr. Wir erwarten, dass die Zentralbank sogar noch Zinsen senkt. Und die Kombination zwischen mehr Wachstum in Europa, mehr Wachstum in den USA und auch noch Zinsen, die entweder stabil sind, in Europa bleiben sie stabil, oder fallen, ist natürlich ein unfassbar positiver Setup für die Kapitalmärkte. Das heißt, es läuft schon einiges gut. Auch die USA wird jetzt mehr Geld ausgeben. Wir haben ja The Big Beautiful Bill. Sollte dem ersten Halbjahr definitiv auch dem Markt helfen. Wir werden aber sicherlich ein bisschen Volatilität sehen, so in die Wahlen rein. Und die State of the Union war natürlich immer mit dem Blick auch, es sind Wahlen im November, darf man nicht vergessen.
Midterms.
Das heißt, muss man sagen, genau, ja. Es werden Teile des Kongresses neu gewählt. Von daher war das jetzt nicht überraschend, dass da auch die positiven Seiten gezeigt werden. Haben Präsidenten vorher auch gemacht.
Okay.
Von daher, ja. Also muss man sagen, USA ist schon positiv.
Okay. Ich habe in irgendeinem Podcast gehört, da hat jemand die These aufgestellt, weil eben Midterms sind und natürlich Trump da sehr gute Ergebnisse sehen will, dass er alles dafür tun wird, dass die Märkte fliegen bis dahin, weil das natürlich dann auch einen positiven Impuls insgesamt hat. Kann er das eigentlich so? Also hat er da wirklich einen großen Hebel? Also Stichwort vielleicht auch nochmal Zölle?
Also die Antwort ist nein. Ja, also wenn das so einfach wäre, den Markt zu manipulieren, in Anführungsstrichen, würde das jeder machen. Ich glaube, was das größere Thema ist in den USA zurzeit, ist, das nennt man Affordability, also sozusagen übersetzt ist das Inflationsthema, wie viel kann ich mir noch leisten? Und das ist eher das größere Thema der Zeit. Ich glaube, dass, wenn man auch die State of the Union angehört hat, das Thema schon das größere war. Und da spielen... Kann ich mir ein Haus kaufen, eine große Rolle, wie was kostet Essen. Das heißt, wir glauben, dass die Wahl eher um dieses Thema gespielt wird und weniger um die Kapitalmärkte.
Okay.
Das hat sich schon ein bisschen gedreht. Natürlich werden die Kapitalmärkte immer als was Positives dargestellt und wir reden auch oft von dem Wealth-Effekt. Wealth-Effekt heißt, Leute, die eben Aktien haben, durch diesen hohen Anstieg haben sie ein viel höheres Vermögen und damit geben sie auch mehr Geld aus. Also es hat auch was Positives, aber es dreht sich jetzt gerade ein bisschen. Was Zölle angeht, naja, also wir haben ja weiterhin Zölle. Also es stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist mit Rückzahlung und nicht. Da hat ja der oberste Gerichtshof jetzt nicht viel zugesagt in den USA. Aber er hat insgesamt vier Sektionen oder sagen Paragraphen, die er noch nutzen kann, um Zölle
wieder einzuführen.
Ja. Eins davon hat er genommen, das war der, also 122. Das hat er jetzt gemacht für 150 Tage.
Okay.
Und er hat jetzt auch 150 Tage, um sich sozusagen den anderen Sektionen zu widmen. Da gibt es zum Beispiel 301, unter denen könnte er Zölle wieder einführen. Muss man ein paar Voraussetzungen haben und ein paar Analysen machen. Er hat auch noch immer den Paragraphen, ich schaue gerade nochmal drauf, 232, damit ich es nicht falsch sage. 232 ist sozusagen, den hat er schon genutzt. Da hat er zum Beispiel die Zölle auf Stahl und sowas. Da kann man sozusagen Sektorialzölle erheben. Und dann gibt es noch einen Paragraphen aus den 30ern, der wurde noch nie benutzt.
Okay.
Aber in der Theorie kann er auch noch benutzen. Also so schnell werden Zölle nicht verschwinden. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Das größte Thema ist ja immer Unsicherheit. Und Unsicherheit ist unserer Meinung sogar etwas kleiner geworden, weil jeder hat erwartet, dass der oberste Gerichtshof was macht.
Ja.
Also wenn man sich mal vorher angeschaut hat, was die Wahrscheinlichkeiten waren, da kann man ja so Wettbörsen anschauen, da war man mit 28% Wahrscheinlichkeit, dass sie beibehalten werden.
Okay, also
die
gar
absolut
nicht so hoch,
große
ne?
Erwartung war, dass sie gekippt werden. Dementsprechend war die Unsicherheit ja vorher schon da. und ist jetzt weiterhin da, sogar vielleicht etwas kleiner.
Und da haben die Märkte ja jetzt auch nicht wahnsinnig drauf reagiert.
Genau, deswegen. Also es war jetzt keine riesen Überraschung. Aber Unsicherheit an sich ist immer nie gut für Märkte. Das heißt, es wäre schon schön, wenn wir da früher oder später Klarheit haben.
Ja, okay. Egal auch am Ende, in welche Richtung wahrscheinlich.
Ich glaube, der Markt hat ja gezeigt, der kann sich anpassen. Ja. Ich glaube, es ist wichtiger zu wissen, was es ist und dass es da eine Stabilität gibt.
Ja.
Als ob es jetzt 1% oder 2% weniger oder mehr Zölle sind.
Okay. Jetzt haben wir über Deutschland geredet. Sieht ganz gut aus. USA sieht auch ziemlich gut aus. Pasta-Garstufe an der Stelle für beide Länder gerne. Also ist es roh, al dente oder ist es schon latent verkocht?
Es ist al dente. Okay. Also ich glaube, wir haben einen sehr guten Setup aus der Konjunktur, aus der Wirtschaft für 2026 mit doch einiges an Volatilität, was auf uns zukommen kann.
Okay. Da gibt es ja den schönen Begriff in unserer Branche Goldilocks-Szenario. Also alles ist irgendwie goldig und rosig und alles ist Milch und Honig, ich sagte es schon. Es gibt ja sicherlich aber auch immer noch Risiken. Wo siehst du aktuell Bereiche, wo du sagst, bei aller Begeisterung und bei allen guten Zahlen und es wird investiert und Dinge können nach vorne kommen, worauf muss ich ein Auge haben als Anleger?
Also vielleicht ist es ganz witzig, wir bereiten gerade eine größere Veranstaltung vor, unsere Investmentkonferenz einmal im Jahr. Und da gibt es ein schönes Video und es ist unfassbar zu sehen, wie viele Nachrichten gekommen sind, auch schlechte. Also wenn man da zurückschaut, whatever it takes vom Herrn Merz. Und wir hatten, wie gesagt, Liberation Day letztes Jahr mit den Zöllen. Aber zur gleichen Zeit, Venezuela Anfang des Jahres, wir hatten Grönland-Diskussion. Und zur gleichen Zeit sind Märkte gestiegen und immer wieder Allzeithoch nach Allzeithoch. Also wir haben jetzt dieses Jahr nochmal ein Allzeithoch gemacht. Und deswegen gibt es Risiken, absolut. Die Frage ist ja, welche sind am Ende relevant? Ja. Worauf schauen wir? Und man muss sagen, und ich nehme das mal das Ende vorweg, das Ende ist, die Risiken sind nur relevant, wenn sie die Realwirtschaft beeinflussen. Mhm. Also wenn es am Ende zu einer Rezession kommt.
Ja.
Wenn man sich das anschaut, seit 1950, die 9 Bärenmärkte, die wir hatten, 7 davon waren mit Rezession. Und der Markt, der riecht es so, also 6 Monate vorher fängt er an zu drehen. Deswegen ist der Wirtschaftsausblick, den wir gerade besprochen haben, extrem wichtig. Und bei jedem Risiko schauen wir uns dann eben an, passiert da jetzt was? Werden Gewinne beeinflusst? Mhm. Wachsen wir weniger?
Mach das mal konkret. Was für ein Risiko guckst du dir an? Also, bewertest du das dann?
Nehmen wir das Beispiel. Mach mal 2 Beispiele aus Geopolitik. Ja. Sozusagen das eine, wo wir sagen, da passiert eigentlich nichts, und eins, wo wir gesehen haben, das hat nachhaltigen Effekt. Mhm. Und ich nehme jetzt mal welche, die sind etwas älter, damit man das einmal sieht. Also das erste ist 9/11. Tragischer Tag überhaupt bei der Gesellschaft, absolut, würden wir sagen, extrem geprägt. Der S&P ist gefallen, aber nach einem Monat war der S&P schon wieder auf dem Level wie vor dem Anschlag. Mhm. Und warum? Die Wirtschaft ist weitergelaufen, es gab keinerlei Einfluss auf Gewinne. Mhm. Also die Realwirtschaft ist einfach weitergelaufen, die globale Wirtschaft. Gegenzug, erster Golfkrieg, der Ölpreis steigt in die Höhe, unfassbar hoch. Wir haben eine Rezession und der Markt ist nachhaltig gefallen und auch nach 6 Monaten noch weit unter dem Niveau, wo wir angefangen haben.
Ja.
Ja, der Unterschied war durch den Ölpreis Rezession, also Einfluss auf die Wirtschaft. Ja, das gleiche wie Ukraine und Russland. Mhm. Ja, Gaspreise hoch, Riesenproblem. Also wo ist der Transmissionsriemen?
Ja.
Wir könnten uns jetzt heute vorstellen, Halbleiter in Taiwan werden gestört, Lieferketten, seltene Erden. Das sind so Themen, die uns dann eher umtreiben, wenn wir über Geopolitik sprechen. Aber wenn man sich mal anguckt, wir haben uns mal die letzten 23 geopolitischen Events angeschaut. Ja. In 21 von 23 war nach 6 Monaten, waren wir wieder auf dem gleichen Niveau oder höher.
Okay.
Ja. Und die Durchschnittsrendite nach diesen Events ist 10% plus. Das heißt, ein Großteil dieser Events spielen für den Markt weniger eine Rolle. Aber es gibt natürlich schon, also muss man schon drauf schauen. Und vor allem bewegen sich dann Märkte schon. Also die Volatilität ist dann schon hoch. Mhm. Ja, dementsprechend, das sehen wir auch immer wieder.
Okay. Also das heißt im Grunde, ich meine, so tragisch dann der einzelne geopolitische Event ist, weil das natürlich immer was, wo man, wenn man Nachrichten guckt, einfach zum Teil wahnsinnig schockiert davor sitzt. Sachlich, rational aus einer Investmentbrille betrachtet, ich kriege mehr Wohler, aber es erschüttert nicht den Markt nachhaltig. Ja. Ne?
Okay. Genau, also dieses, was hat es für einen Einfluss auf die Gesellschaft und auf den Menschen, korreliert nicht immer mit dem, was hat es zu tun mit dem Markt.
Also Märkte sind halt rational, wie du ja
auch sagst. Märkte schauen immer auf ganz einfache Dinge. Ja. Also Aktien schauen, wo sind Gewinne, und wenn Gewinne da sind, dann gibt es auch eine höhere Bewertung.
Okay. Jetzt hast du dich ja so ein bisschen elegant aus der Affäre gezogen, indem du historische Beispiele gebracht hast. Ja. Aber was sind denn aktuell? Du sagtest schon irgendwie, vielleicht eine Lieferkette wird gestört. Aber ist das sowas, wo du sagst, das könnte tatsächlich was machen? Oder sagt ihr im Moment so richtig? Ich meine, unsere Prognosen sind ja auch im Plus. Ja. Wenn ihr was anderes einschätzen würdet, würdet ihr wahrscheinlich auch andere Zahlen sagen. Ja. Aber gibt es so Kleinigkeiten, wo du sagst, da habe ich aber trotzdem noch mal ein extra Auge drauf, aktuell, nicht historisch?
Also wir warten erstmal, dass nichts schlagend wird. Also das ist, glaube ich, wichtig. Wir sehen jetzt keines der Risiken, bei denen wir glauben, das wird ein Problem jetzt in den nächsten 12 Monaten.
Okay.
Aber wenn ich so ein Risiko noch mal erwähnen kann, wo wir glauben, da wird es schon einiges an Volatilität geben, das ist das Thema KI. Wir schauen uns da immer an, wie wird, also eigentlich geht es um die KI-Adaption, also wie viel wird es am Ende wirklich genutzt. Und da gibt es ja zwei Extreme. Erste Extrem wird gar nicht benutzt. Wir haben Hunderte von Milliarden investiert, sogar vielleicht Billionen.
Und keiner will es haben.
Und keiner nutzt. Und das ist schlecht für den Markt, weil da muss man die ganzen Investitionen abschreiben, Riesenproblem.
Ist aber auch unwahrscheinlich, ehrlicherweise, oder?
Ja, also wir werden sehen, man kann ja auch, also es geht ja dann um Überkapazitäten, man kann ja deutlich mehr machen, als gebraucht wird.
Ja, okay,
also,
stimmt.
Nehmen wir das Beispiel Internetblase, Glasfaser, Anfang 2000, riesig viel gebaut, genutzt wurden 7%. Ja, also heute nutzen wir die Glasfaser.
Heute haben wir sie nicht aber, überall.
So, aber das war damals einfach zu viel. Ja? Das heißt, selbst wenn es Nachfrage gibt, die muss auch groß genug sein.
Ja.
So, das andere Extrem ist, KI wird überall genutzt und ist eine Riesendisruption. Und wir haben nur noch extrem viel Arbeitslosigkeit, Konsum geht zurück, Rezession, weil es ist ja keiner mehr da, wir haben alle keine Jobs mehr. Und ab morgen sitzt hier der CIO der DWS, ist eine AI.
Ach wie, das fände ich jetzt aber ausgesprochen schade, auch so persönlich, ehrlicherweise.
Sehr dankeschön, dankeschön. Das ist das andere Extrem, auch nicht gut für die Märkte, ja, weil dann im Endeffekt sozusagen der ganze Wirtschaftszyklus zusammenbricht. Das heißt, wir müssen uns immer so in der Mitte dieser beiden Extreme bewegen. Wir nennen das den KI-Sweet Spot. Was aber passieren wird, also wir glauben nicht, dass das eine oder andere Extrem passiert, aber natürlich wird es immer mal wieder gespielt. Also ich mache das Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Softwareunternehmen hatten jetzt keinen guten Jahresstart.
Das ist, habe ich mitbekommen, weil irgendwie also, die Behauptung ist, die braucht keinen Mensch mehr, weil das kann jetzt alles die KI. Du brauchst keine Services in dieser Art mehr. Bin ich auch nicht überzeugt,
ganz so schlimm. Ganz so schlimm ist es nicht, aber was schon passiert ist, ist, man hat gesagt, naja, also inwiefern funktioniert dieses Geschäftsmodell noch? Mhm. Man muss sagen, man hat von der Bewertung her diesen Unternehmen extrem hohe Bewertungen gegeben. Also sie haben total gute Businessmodelle, wenig Kapital, extrem gut. Und jetzt durch die Krise sagt man, vielleicht, wir wissen nicht, wie das ausgeht.
Ja.
Ja, und allein diese Unsicherheit, also gar nicht dieses, wir wissen, auch Software wird nicht mehr funktionieren. Diese Unsicherheit hat dazu geführt, dass Software ca. 20% gefallen ist seit Jahresanfang. Und das werden wir sehen. Also diese Frage, funktioniert es noch gut? Ist es richtig bewertet? Also wenn Software 40 beim 40er KGV ist und der Durchschnitt eher mal bei 20, ist die Frage, sollte nicht Software auch bei 20 oder drunter haben?
Ja.
Das alleine kreiert ja schon eine Riesenbewegung. Mhm. Das werden immer wieder, das ist sogar diese zwei Balance, das ist immer der Balanceakt, das werden wir weiterhin sehen. Und dann haben wir das Thema Blase, haben wir beim letzten Mal schon besprochen, das sehen wir halt auch nicht. Was wir aber sehen ist, es ist schon so ein Jahr, bei dem man sich breiter aufstellen will. Ich habe gerade darüber geredet, früher konnte man schön, ich kaufe mal den breiten Markt, Technologieunternehmen wird schon irgendwie laufen. Ja, das glauben wir, wird nicht mehr so einfach, man muss schon sich breiter aufstellen.
Okay. Gutes Stichwort, breit aufstellen. Wir hatten ja letztes Mal viel über Gold geredet und es war so, und dann kaufe ich Gold und dafür könnte man auch Gold nutzen, Diversifikation und. Und eine Woche später ist der Goldpreis ein bisschen gedroppt, der hat sich jetzt auch schon längst wieder erholt, aber ich musste ein bisschen lachen, weil wir so, es geht von hoch zu hoch zu hoch und dann kurz mal nicht, aber jetzt ist er ja schon wieder am Start. Gold spielt aber weiter eine Rolle, ne?
Genau, also wenn ich sage…
Oder andere Rohstoffe
auch. Ja, also ich glaube, ich würde ein Portfolio auf so drei Kernthemen aufbauen.
Ja.
Das eine ist Innovation. Also man muss irgendwie die KI weiter bespielen. Ja. Aber auch hier, wie gesagt, nicht mehr breit, sondern ganz klar, wo sind die Gewinner? Und wir würden uns darauf fokussieren, wo sind so Engpässe in der Lieferkette?
Mhm.
Ja. Halbleiter, Memory, von mir aus auch gewisse, sowas wie Kupfer oder Gold. Also Gold kommen wir gleich nochmal. Kupfer, seltene Erden. Ja, das ist so ein bisschen. Und das Schöne ist, die findet man nicht nur noch in den USA. Also wir haben gesehen, Schwellenländer sind gut gelaufen. Warum? Da gibt es halt sehr gute Unternehmen, die Halbleiter herstellen und sehr gute Großunternehmen, die Memory machen.
Was aber ja auch wichtig ist im Hinblick auf Diversifizierung und
absolut,
vielleicht
genau.
ein bisschen das
heißt,
Abwende von
den Das ist die Breite von der Sprache.
Ja. Ja.
Da kriegt man schön Breite auch über die Region hin.
Okay.
Europa, also wir haben gerade heute haben wir sozusagen Europa hochgenommen. Ja, und haben gesagt, wir sind sehr positiv jetzt auf Europa, auch relativ zu den USA. Mhm. Warum? Es wird viel mehr Geld ausgegeben. Wir haben darüber geredet. Ja, der Fiskalimpuls, gerade in Deutschland, ist da. Das wird alles in Europa investiert. Das heißt, gerade viele Unternehmen, die am Heimatmarkt aktiv sind, werden davon profitieren.
Okay.
Und wenn man sich anschaut, dass Europa immer noch zu, ich glaube, fast 30% Discount, also weniger handelt in den Bewertungen als die USA, glauben wir, dass es da so ein bisschen eine Konvergenz geben wird. Also Europa sollte ein bisschen besser vorankommen als die USA.
Okay.
Deswegen sind wir da ziemlich positiv. Und das Letzte ist, naja, wir haben gesagt, es wird volatil. Und wir haben uns mal angeschaut, wenn man sich so die Krise, was ich 2008 anschaut oder auch 2000, mhm. Internet, was hat denn noch so funktioniert auf der Aktienseite, wenn es so wirklich wild werden sollte. Erwarten wir nicht, aber sollte man schon im Portfolio berücksichtigen. Da hat dann so Qualitätsaktien. Ja, sehr
was
gut.
ist eine Qualitätsaktie?
Zum Beispiel Dividende. Also
okay.
wir haben ja darüber auch schon mal drüber gesprochen hier, hatten die Madeleine mal hier. So ein Dividendenportfolio ist also gute Gewinne, solide Bilanz, mhm. also so ganz einfache Tugenden eines Unternehmens. Das würde ich noch hinzufügen. Also immer ein Beispiel, in 2008 hat der Qualitätsfaktor, also dieser Style, 18% outperformed mhm. gegenüber dem breiten Markt. In den 2000 waren es ca. 8. Also schon sehr ordentliche ja. Zahlen. Das heißt, wir spielen Innovation, wir haben Breite im Aktienportfolio. Und dann kommt die Stabilität. Und jetzt kommen wir gleich zu Gold. Ich weiß, du fragst schon,
was. Ja, was? Ja, ich ja. bin geduldig. Alles gut.
Erstmal Anleihen, bevor wir zu Gold kommen. Wir brauchen Anleihen im
okay,
Portfolio.
Anleihen?
Warum? Auch hier, normalerweise ist das so, gerade wenn wir viel Volatilität sehen und wir gehen nochmal zurück, was passiert in der Internetblase, haben Anleihen sind gestiegen, während der Aktienmarkt stark gefallen ist. Ja, das war so der Anker. Also man kriegt vernünftige Rendite bei weniger Risiko.
Auch mit niedrigen Leitzinsen?
Auch mit niedrigen Leitzinsen. Also die 10-jährige Staatsanleihe zahlt immerhin, also wir warten 2,7%.
Mhm.
Ja, so eine Unternehmensanleihe mit hoher Bonität ca. 3%. Ja, und das bei 5 Jahren. Also schon vernünftige Rendite mit viel weniger Risiko. Und in der Kombination verbessert man so das Rendite-Risiko-Verhältnis des mhm. Gesamtportfolios.
Ja.
Und der letzte Stabilisator und ist Gold. Und warum brauchen wir den eigentlich? Also wir haben ja 22 gesehen, es ist ein Risiko, federt halt Anleihen nicht ab. Und es sollte die Inflation wieder zurückkommen. Ja, wenn die Inflation hochgeht, ist immer schlecht, dann steigen auch Leitzinsen. Und wir haben ja in 22 gesehen, da fällt beides, Aktien und Anleihen.
Mhm.
Und da ist Gold der perfekte Diversifikator.
Okay.
Ja, und deswegen braucht man auch Gold für die Stabilität im Portfolio. Wir haben auch letztes Mal darüber geredet, warum wir strukturell positiv sind auf Gold. Muss ich nicht alles wiederholen, aber es gibt
das
durchaus.
Das dürfen die lieben Finanzregatis sich auch gerne
genau,
mal anhören,
genau,
wenn sie es verpasst haben.
Gibt es aber genug Gründe für. Aber vor allem ist es, glaube ich, die Aussage wichtig: Es ist eben kein Einzelinvestment, wo wir sagen, jetzt wir nehmen jetzt nur Gold in Isolation,
ja.
sondern es ist immer der Diversifikator.
Ein Teil der Gesamtbetrachtung.
Und die Stabilität des Portfolios.
Ja, okay.
Also Innovation, Breite und Stabilität kann man gut verwenden.
Okay. Wie würdest du denn dann die, nachdem du sie jetzt angesprochen hast, Anleihen, die Pasta-Gar-Stufe bei Anleihen sehen? Und vielleicht auch, weiß ich nicht, nach Region nochmal unterschieden, wenn das
Nö, genau. Sinn also für Anleihen insgesamt würde ich sagen, al dente in dem Sinne, dass wir jetzt auch, glaube ich, nicht glauben, dass die Zinsen sich stark bewegen werden,
mhm.
sondern das ist so eine gute Rendite bei vernünftigem Risiko.
Okay. Aber was ja auch gut macht, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch ein bisschen eher vorsichtig in der Geldanlage sein möchte. Und das Thema, ich sage jetzt mal Rohstoffe, weil du sagtest ja schon, es muss nicht zwingend Gold sein, es kann ja auch was anderes sein. Wie würdest du da die Pasta-Gar-Stufe sehen?
Das ist unterschiedlich. Das ist sozusagen je nach Rohstoff, kann man da unterschiedlichen Blick drauf haben. Ich glaube aber insgesamt gibt es Rohstoffe, die strukturell gebraucht werden.
Mhm.
Wir machen das dann eher auch über die Unternehmen, die daran teilhaben. Also ich gebe mal ein Beispiel, wir haben über Gold gesprochen, es gibt ja auch Goldminenunternehmen.
Mhm.
Ja, also genauso gibt es Kupferminenunternehmen.
Ja,
also
klar.
Man kann das durchaus auch anders machen.
Also auch da kann man ein bisschen mischen. Ne?
Wir würden dann auch, wenn wir über die Breite des Portfolios sprechen, eben schauen, auch auf der Aktienseite, wer kann da partizipieren.
Man
kann es auch direkt machen,
ja.
aber ich sag mal, Rohstoffhandel ist schon mal nochmal eine sehr spezielles Metier.
Ja, und kann auch ehrlicherweise auch dann ein gewisses Risiko bergen. Ja. Also ich glaube da, was du sagst, macht Sinn auch mal zu gucken, wie ist da die Wertschöpfungskette auf dem Rohstoff.
Und auch da wieder in immer schön diversifiziertes Portfolio.
Mhm. Super. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben alles Wesentliche abgedeckt. Nee, ja. Haben wir nicht. Ich habe noch eine Frage.
Oh je.
Du warst ja, hast du nämlich letztes Mal erzählt, dass du hinfährst bei einem CIO-Roundtable, wenn ich mich richtig erinnere. So, wie ist das denn? Ich meine, wir reden ja hier immer über unsere Hausmeinung und was die DWS-Experten sagen. Was sagen denn die anderen Experten? Gibt es da Kontroverse oder habt ihr alle so einen ähnlichen Blick auf die Dinge?
Ja, also es war ganz interessant. Also das Roundtable war ja, da waren Versicherungen an einem Tisch. Das heißt, die haben natürlich eine etwas andere Art zu investieren. Warum? Ja. Die haben ja, also sie schauen sich das an und haben Verbindlichkeiten. Die müssen ja sicherstellen, dass wenn du und ich in die Versicherung einzahlen und wir am Ende irgendwie eine garantierte Auszahlung bekommen oder eine Rente, dass wir die auch bekommen. Ja. Das heißt, da ist es weniger relevant, wie ich jetzt absolut Rendite kreiere, sondern eher, wie mache ich das im Verhältnis zu meinen Verbindlichkeiten.
Ja.
Dankeschön. Nur das englische Wort kam jetzt. Verbindlichkeiten. Und deswegen ist es schon nochmal eine andere Diskussion. Außerdem sind die hochreguliert, also die dürfen viele Dinge gar nicht so einfach machen. Was aber interessant war, ist, man hat natürlich schon auch wieder das Thema Geopolitik bespielt. Man hat, und wir kommen da schon zu einem ähnlichen Ergebnis.
Okay.
Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, muss man einfach sagen, die Wirtschaft war deutlich anpassungsfähiger, als wir uns das vorgestellt haben. Also, wenn man mir das gesagt hätte, was alles passiert, muss ich gestehen, war jetzt meine Prognose nicht die gewesen, die wir rausgekommen sind.
Da hättest du wahrscheinlich schlechter
geschlafen.
Die
waren deutlich negativer gewesen. Dementsprechend, glaube ich, gibt es so eine gewisse Bescheidenheit zu sehen, okay, eine Wirtschaft kann sich gut anpassen. Es gibt immer mal ein paar kontroverse Themen. Aber jetzt insgesamt, glaube ich, gab es keinen speziellen strukturellen Trend, den wir uns angeschaut haben.
Gut.
Vielleicht nur das Einzige, was hochkam, ist, natürlich stellen wir uns die Frage, wie wir jetzt einfach teilhaben können an diesen ganzen Investmentdiskussionen in Europa und in Deutschland. Wir müssen unsere Rolle spielen, sowohl Versicherung als auch wir als Asset Manager. Und da verbringen wir schon auch viel Zeit mit der Politik und zu schauen, wie schaffen wir privates Kapital nach Europa zu holen. Und wie schaffen wir es auch, dass Leute mehr investieren in produktives Kapital. Denn das ist sozusagen ein Win-Win.
Okay. Ja,
der Anleger verdient mehr und die Wirtschaft und Deutschland und Europa profitiert.
Aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Weil ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema tatsächlich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann danke ich dir ganz herzlich und wir hören uns beim nächsten Mal.
Absolut. Vielen Dank.
Das war's für heute mit Finance al Dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com. Das war's für heute mit Finance al Dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com.